ganz eine blasse Haut, ohne Pigment. Und diese Flecken, die kommen meist unbemerkt. Es gibt keinen Schmerz, es gibt keinen Juckreiz. Das fällt erst auf, wenn es dann ein gewisses Ausmaß erreicht und den Menschen das dann auffällt, dass da eine Pigmentverschiebung oder Pigmentveränderung da ist, die vorher nicht da war.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Weiße, scharf begrenzte Flecken an verschiedenen Körperregionen. Die Weißfleckenkrankheit, medizinisch als Vitiligo bezeichnet. Das ist eine Pigmentstörung der Haut. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung. Viele bemerken die Vitiligo im Sommer, wenn sie sonnenbaden, aber einige Stellen weiß bleiben. Wie es zur Erkrankung kommt, wie sie sich äußert und ob sie behandelbar ist, darüber spreche ich gleich mit Gudrun Ratzinger. Sie ist stellvertretende Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Dermatologie und wird mir gleich Frage und Antwort stehen. Ich bin Vanessa Grill und zuvor gibt's noch wie üblich 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. 2020 kam eine Barbie-Puppe mit der Hautkrankheit Vitiligo auf den Markt. Dafür hatten die Designer mit einem Dermatologen zusammengearbeitet. Vorbild dürfte wohl das weltbekannte kanadische Model Winnie Harlow gewesen sein. Winnie Harlows Haut weist durch Vitiligo am Körper und im Gesicht weiße, pigmentfreie Stellen auf. Die Fleckchen sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Sie zierte zahlreiche Cover und lief als Victoria's Secret Engel über den Laufsteg. Rund 1,1% der Österreicherinnen und Österreicher sind von Vitiligo betroffen, also etwa 90 bis 100.000 Menschen. Die Sichtbarkeit der Krankheit führt zu einer erheblichen psychischen Belastung, die sich auf die Lebensqualität auswirkt. Menschen mit Vitiligo haben ein höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken, als vergleichbare Gesunde. Um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und den Betroffenen eine Stimme zu geben, wurde 2011 am 25. Juni der Welt-Vitiligo-Tag ins Leben gerufen. So, dann liebe Frau Professorin Ratzinger,
hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, ich danke und sag auch Grüß Gott und Hallo.
Dann legen wir los. Vitiligo ist eine chronische Autoimmunerkrankung. Was versteht man denn darunter?
Die Vitiligo ist die sogenannte Weißfleckenkrankheit und die basiert auf 3 Grundlagen. Es ist einerseits eine genetische Disposition, das heißt, man braucht dafür eine Anlage. Und dann kommt es meistens durch einen Umweltfaktor. Es kann jetzt eine Verletzung sein, das kann Sonnenlicht sein. Kommt es dann zur Auslösung von einer Autoimmunreaktion. Und diese Autoimmunreaktion attackiert dann unsere Pigmentzellen, die Melanozyten, die in der Oberhaut sitzen. Und die werden dadurch zerstört und somit können die kein Pigment mehr produzieren und die Haut verbleibt weiß.
Können wir vielleicht noch einmal genauer auf die Ursachen eingehen?
Also es gibt eine Anlage. Also es kann nicht jeder ein Vitiligo oder eine Weißfleckenkrankheit entwickeln. Dazu braucht man eine Anlage oder wir sagen eine genetische Prädisposition. Und auf Basis dieser Prädisposition oder auf Basis dieser Anlage kann dann ein Mensch eine Vitiligo entwickeln. Und meistens braucht man dazu einen sogenannten Auslöser oder Trigger oder Realisationsfaktor. Und das sind zum Teil Traumata, also mechanische Verletzungen, Reibungen. Oder es ist auch häufig UV-Licht, also es kann zum Beispiel ein Sonnenbrand ein Auslöser sein von dieser Reaktion. Und dann kommt es durch diesen Trigger zur Realisierung sozusagen der Erkrankung. Das Immunsystem springt an und glaubt plötzlich, dass die Melanozyten, die Pigmentzellen zu bekämpfen sind, dass die fremd sind. Das Immunsystem soll ja immer unterscheiden zwischen fremd und eigen. Plötzlich werden diese Pigmentzellen als fremd erkannt und attackiert. Und wenn diese Pigmentzellen dann nicht mehr vorhanden sind in der oberen Hautschicht, dann können sie auch kein Pigment mehr produzieren, das dann in die umgebenden Zellen abgegeben wird und somit verbleibt die Haut dann an diesen Stellen, wo kein Pigment mehr eingelagert wird, weiß.
Wenn Sie sagen, es muss eine Veranlagung vorhanden sein, das heißt, man kommt schon mit dieser Veranlagung zur Welt und familiär kommt es dann vielleicht gehäuft vor?
Es gibt eine gewisse familiäre Häufung und bei Anlagen oder bei genetischen Veränderungen oder Neigungen gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt sie vererbt oder sie entsteht neu aufgrund einer Mutation oder irgendeiner genetischen Veränderung kann eine Veranlagung auch neu entstehen, die man allerdings dann an die Nachkommen weitergeben kann. Der Erbgang ist aber nicht regelmäßig, also man kann nicht sagen, 50% oder 25% der Nachkommen haben dann diese Anlage, sondern es ist eine unregelmäßige Vererbung und es ist in ungefähr 25% bis maximal 50% der Patienten erhebbar, dass irgendjemand in der Familie das hat.
Gibt es auch Bevölkerungsgruppen, wo die Weißfleckenkrankheit gehäuft auftritt?
Es ist etwas häufiger bei dunkelpigmentierten Menschen und auch bei Menschen asiatischer Abstammung ist es etwas häufiger. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es in diesen Bevölkerungsgruppen auch auffälliger ist, weil der Kontrast zur unter Anführungszeichen normal pigmentierten Haut ja wesentlich höher ist als bei einem weißen Menschen oder einem sogenannten Kaukasier. Und deshalb hat diese Erkrankung, die Vitiligo, auch in den arabischen Ländern, in indischen Ländern, in asiatischen Ländern einen wesentlich höheren Stellenwert, weil sie eben wesentlich auffälliger ist. Und der zweite Punkt ist auch, dass ja die Lepra, eine Infektionserkrankung, dass die auch weiße Flecken hinterlässt. Und das ist schon aus dem Altertum ein gewisses Stigma. Und in Regionen, wo es die Lepra noch gibt, hat deshalb die Vitiligo auch eine höhere Bedeutung, weil man sie immer ein bisschen assoziiert mit dieser Infektionskrankheit Lepra.
Vielleicht gehen wir etwas genauer darauf ein, wie die Krankheit entsteht oder wie sie sich äußert eigentlich. Es treten weiße Flecken auf, weil die keine Pigmente bilden, diese Stellen. Fängt das mit einem Flecken an und wo treten die Flecken auf? Wie äußert sich die Erkrankung?
Also grundsätzlich kommt es zu einem Pigmentverlust, also zu einer Depigmentierung. Und die Flecken schauen dann aus wie unpigmentierte Haut. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das weiße Flecken sind, so wie ein weißes Blatt Papier, sondern es ist einfach Hautfarben ohne Pigment, einfach eine ganz blasse Haut ohne Pigment. Und diese Flecken, die kommen meist unbemerkt, weil sie ganz asymptomatisch sind. Also es gibt keinen Schmerz, es gibt keinen Juckreiz. Das fällt erst auf, wenn es dann ein gewisses Ausmaß erreicht und den Menschen das dann auffällt, dass da eine Pigmentverschiebung oder Pigmentveränderung da ist, die vorher nicht da war. Und meistens beginnt das an sogenannten Grenzzonen, so an Übergängen von Schleimhaut zu Haut. Und deshalb findet man es auch sehr häufig initial, also zum Beginn im Genitalbereich, wo es die Menschen natürlich auch nicht so sofort merken, sondern erst, wenn es eine gewisse Größe hat, weil es eben auch komplett asymptomatisch ist. Und dann auch zum Beispiel um den Mund, perioral, oder auch um die Augen. Und nachdem die Haut zum Beispiel um die Augen sowieso oft ein bisschen heller ist, fällt es dann erst auf, wenn es dann wirklich ein ausgeprägteres Ausmaß annimmt oder wenn die Leute dann wirklich bewusst draufschauen und schauen, wie das aussieht bei geschlossenen Augen, dann sieht man es sozusagen um die Augen. Und um den Mund ist ein bisschen auffälliger, weil man natürlich da sehr genau hinschaut. Also wenn man Menschen anschaut, dann schaut man ja sehr auf die Augen und auf den Mund und deshalb fällt es dann eher auf. Also das sind die ersten Stellen und der zweite Prädilektionsstelle, also bevorzugte Stelle, sind Hände und Füße. Also sehr häufig treten die Pigmentveränderungen am Handrücken oder auf den Fingerrücken auf, etwas weniger häufig an den Füßen, weil die eher vom UV-Licht auch geschützt sind und deshalb eher auch blasser sind.
Die Flecken an sich, haben Sie gesagt, verursachen keine Beschwerden, aber gibt es da Begleiterscheinungen oder weitere Krankheiten, die da oft noch dazukommen?
Da gibt es einerseits den sogenannten kreisrunden Haarausfall, die Alopecia areata, die gehäuft assoziiert auftritt mit der Vitiligo, weil die zugrunde liegenden Mechanismen sehr ähnlich sind. Also es ist eine ähnliche Immunreaktion und es sind auch ähnliche Realisationsfaktoren. Dann kommt es etwas häufiger vor bei Patienten mit atopischer Dermatitis, also bei Patienten mit Neurodermitis, die haben eine erhöhte Neigung zu beiden Erkrankungen, Vitiligo und Alopecia areata. Und dann gibt es ein erhöhtes assoziiertes Auftreten von Schilddrüsenerkrankungen, und zwar von der sogenannten Hashimoto-Thyreoiditis. Das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch autoimmunologisch bedingt ist, also durch das Immunsystem verursacht wird. Und diese Erkrankung tritt auch etwas gehäuft bei Patienten auf, die eine Vitiligo haben. Also da wir bestimmen Schilddrüsenparameter bei Patienten, die zu uns kommen. Das ist eigentlich der wichtigste Laborwert, den wir bestimmen. Und die Hauterkrankungen, also die Alopecia areata, den kreisrunden Haarausfall und die Neurodermitis, das sind klinische Diagnosen, die wir dann in der Untersuchung sehen.
Weil Sie vorhin gesagt haben, dass die Flecken häufig auch im Gesicht auftreten, diese Sichtbarkeit, ist die auch eine Belastung für die Betroffenen?
Das ist richtig. Also die Flecken selber machen keine Symptome und keine körperlichen Beschwerden. Allerdings ist es so, dass viele Menschen sich dadurch sehr beeinträchtigt fühlen und auch stigmatisiert, beobachtet, eben in gewissen Regionen auch eventuell ansteckend, infektiös, ausgegrenzt. Und deshalb ist da die Aufklärung sehr wichtig, dass man das betont, dass es hier keine Ansteckungsgefahr gibt. Also die Vitiligo ist nicht ansteckend, ist keine Infektionserkrankung und ist eigentlich auch nicht gefährlich. Also sie verursacht keine Folgeerkrankungen, die gefährlich sind oder die Lebenserwartung beeinträchtigen. Allerdings schon die Lebensqualität. Wenn Menschen sich dadurch sehr beeinträchtigt fühlen, dann ist die Lebensqualität beeinflusst und die Patienten gehen dann vielleicht deshalb nicht ins Schwimmbad oder möchten sich nicht irgendwo zeigen mit den Flecken und ziehen sich zurück. Und diese soziale Isolation ist eigentlich das Hauptproblem bei den Patienten mit Vitiligo.
Vitiligo ist nicht ansteckend, haben Sie gesagt, aber ist es heilbar?
Es ist behandelbar, das heißt, man kann die Vitiligo zurückdrängen, aber man kann diese Neigung wieder entsprechend darauf zu reagieren, auf einen Trigger, wieder mit einer Vitiligo zu reagieren, die wieder auszuprägen, das kann man nicht beeinflussen. Also wir haben keine Gentherapie. Somit können wir diese Neigung nicht behandeln. Aber wir können die weißen Flecken behandeln, aber nicht den Auslöser.
Kann man die Erkrankung stoppen? Also dass man sagt, die Flecken, die man hat, die bleiben vielleicht, aber ein Fortschreiten der Erkrankung kann gestoppt werden oder
das
verhindert werden.
Das ist auch möglich, ja. Das ist auch möglich. Also wir unterscheiden zwei Behandlungsszenarien. Einerseits das Stoppen einer akut aufgetretenen, stark fortschreitenden Erkrankung. Also wenn die Flecken gerade kommen und sich rasch ausbreiten, das ist ein Behandlungsszenario. Und das zweite Behandlungsszenario ist, die Rückbildung der bestehenden Flecken voranzutreiben.
Das heißt, es kommt dann zu einer Repigmentierung.
Es kommt dann zu einer Repigmentierung. Diese Repigmentierung, die kommt aus den Haarfollikeln, also aus den Haarwurzeln heraus. Und deshalb kann man auch verstehen, dass diese Repigmentierung sehr fleckig ist. Also wir haben zuerst lauter Pünktchen, genau dort, wo eben die Haarwurzeln sich befinden, weil dort das Reservoir ist für Pigmentzellen, die dann durch die Behandlung aus dem Reservoir sozusagen herausgelockt werden.
Wie kann man sich die Behandlung vorstellen? Wie lange dauert das und was wird verabreicht?
Grundsätzlich ist die Behandlung langwierig. Es ist so, dass diese Pigmentzellen sehr träge sind und langsam und sowohl in ihrer Bildung als auch in ihrer Auswanderung als auch dann in der Produktion von Pigment einfach sehr lang brauchen. Und deshalb ist die Therapie immer in Monaten bis Jahren anzugeben und nicht in Tagen oder Wochen. Das ist immer ganz wichtig. Es ist für die Patienten auch aufwendig, weil man muss natürlich die Therapie auch machen. Der Arzt verschreibt sie nur, aber machen muss es dann der Patient, dass er sich täglich oder jeden zweiten Tag die Cremen aufträgt oder zu einer UV-Therapie geht oder auch sogar Tabletten einnimmt. Also das muss man dann auch wollen. Und man muss das natürlich sehr klar abwägen, Risiko und Nebenwirkungen, weil wir hier mit einer Erkrankung zu tun haben, die ja eigentlich den Körper per se nicht schädigt. Und deshalb können wir natürlich nicht sehr schädigende Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Mhm.
Wenn die Erkrankung nicht therapiert wird, schreitet sie dann stets weiter fort?
Das ist bei jedem Menschen anders. Manche Leute haben einfach ein paar weiße Flecken und dabei bleibt's. Bei manchen Patienten schreitet es fort zu einer Depigmentierung, zu einer kompletten Depigmentierung. Und wir haben auch einige Patienten, bei denen wir dann das sozusagen als Ziel auch definieren gemeinsam. Dass man sagt, man hat dann eine homogene, hellere Haut, eine homogene, depigmentierte Haut als eine scheckig, fleckige, hell-dunkle Haut, wenn die Vitiligo so aktiv ist, dass sie eben in Richtung komplette Depigmentierung voranschreitet.
Was ist denn bei Vitiligo im Sommer zu beachten? Sind die Flecken besonders empfindlich?
So grundsätzlich fehlt da das Pigment und man bekommt leichter einen Sonnenbrand. Interessanterweise haben die Patienten mit Vitiligo nicht vermehrt Hautkrebs, hat man sich vorgestellt natürlich, weil das Pigment ein wichtiger Schutzmechanismus ist gegen Hautkrebs oder gegen UV-Strahlung, gegen das Eindringen der UV-Strahlung in die Haut. Das ist allerdings nicht so, aber die Patienten bekommen leichter einen Sonnenbrand. Und außerdem ist es so, dass durch die Bräunung der Resthaut die Vitiligo-Herde deutlich mehr herauskommen im Sommer. Es kommen im Sommer auch sogenannte subklinische Flecken heraus. Also das sind Flecken, die zwar im Winter da sind oder schon da waren, aber nicht bemerkt wurden, weil sie sich einfach verstecken in der helleren Haut und dann durch die Sonnenbestrahlung kommen sie heraus. Und der dritte Punkt ist, dass das UV-Licht auch ein Trigger ist für eine Vitiligo, besonders der Sonnenbrand. Das heißt, wenn zu starke UV-Strahlung auf die Haut auftritt, dann kann das auch eine neue Vitiligo auslösen oder das Fortschreiten auslösen. Und das muss man ganz klar abgrenzen von der milden UV-Belichtung, die wir auch therapeutisch verwenden, um die Melanozyten anzuregen, auszuwandern und Pigment zu produzieren. Also hier haben wir eine sehr klare Dosisfrage. Also Sonnenbrand schlecht, milde UV-Bestrahlung therapeutisch verwendbar. Mhm.
Können Sie uns zum Abschluss vielleicht etwas über aktuelle Forschung und Entwicklung im Bereich der Vitiligo-Behandlung oder Prävention berichten?
In der Behandlung der Vitiligo zielen wir hauptsächlich auf diese Immunreaktion ab, weil wir ja die Anlage oder auch die Triggerfaktoren weniger beeinflussen können. Die Patienten können die Triggerfaktoren schon beeinflussen, zum Beispiel die Sonnenbrände vermeiden, aber wir als Ärzte können das nicht. Wir können nur diese Autoimmunreaktion stoppen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Autoimmunreaktion zu stoppen. Einerseits gibt es Medikamente, die die Immunreaktion aufhalten. Das sind einerseits das Cortison, das kann man einnehmen, aber vor allem auch auftragen. Das ist eine Therapiemöglichkeit. Hier wissen viele Menschen, Cortison hat ein bisschen einen schlechten Ruf, weil es auch Nebenwirkungen hat. Also eine dauerhafte Verwendung von Cortison ist sowohl topisch, also als Creme, als auch systemisch, als Medikament nicht zu empfehlen. Dann gibt es sogenannte Cortison-Ersatzpräparate. Das sind die Calcineurin-Inhibitoren. Das ist eine Gruppe von Medikamenten, die wir anstelle von Cortison verwenden, vor allem als Cremen, die auch die Autoimmunreaktion stoppen, weniger Nebenwirkungen haben bis keine Nebenwirkungen und in der Wirkung etwas unterlegen sind dem Cortison, aber als Dauertherapie oder langfristige Therapie bei der Vitiligo sehr gern eingesetzt wird. Und dann gibt es eine neue Gruppe, die dritte Gruppe der sogenannten JAK-Inhibitoren, die Januskinase-Inhibitoren. Das sind Medikamente, die auch in die Übertragung der Immunreaktion eingreifen. Das ist teilweise sehr gezielt möglich und auch sehr effektiv möglich. Das sind Medikamente, die wir seit einigen Jahren zur Verfügung haben und die wir als orale Medikamente verwenden bei chronisch entzündlichen Erkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis oder rheumatoide Arthritis. Und die gibt's eben derzeit auch ein Präparat als Creme, als topischen JAK-Inhibitor, wo wir dieses Medikament auftragen können und hier auch die Immunreaktion in der Haut lokal stoppen können. Und hier sind wir sehr froh, dass wir sozusagen einige Möglichkeiten zur Verfügung haben und den Patienten anbieten können und vor allem auch neue Medikamente mit einem günstigen Nebenwirkungsprofil, besonders günstig natürlich, wenn man es als Creme anwenden kann. Und hier haben wir eben eine Creme schon zugelassenerweise zur Verfügung. Aufgrund der recht hohen Kosten kann man diese Creme derzeit nur fürs Gesicht rezeptieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass durch den Fortgang der Forschung hier auch Fortschritte erzielt werden, dass wir mehr Medikamente zur Verfügung haben, dass auch die Preise so zurückgehen, dass die Creme auch großflächig anwendbar wird und für die Sozialversicherungsträger dann auch finanzierbar wird für viele Patienten, nicht nur für Einzelne, wie das jetzt der Fall ist.
Wenn man den Verdacht hegt, man könnte von einer Weißfleckenkrankheit betroffen sein, dann führt der Weg sofort zum Hautarzt, schätze ich.
Genau, das ist eine ganz klare Hauterkrankung. Die Patienten kommen in diesem Fall relativ schnell zum Hautarzt, beziehungsweise die Allgemeinmediziner wissen da auch gut Bescheid und überweisen die Patienten zu uns. Und es ist so, dass je früher man beginnt mit der Erkrankung und je mehr Dynamik in der Hautveränderung sichtbar ist, also je mehr Veränderung sichtbar wird, umso besser funktioniert auch die Therapie. Wenn man jetzt einen Fleck behandeln will, der sich schon 10 Jahre nicht gerührt hat, dann hat man da wesentlich größere Probleme als jetzt ein Fleck, der erst seit ein paar Monaten besteht und der nur deutlich aktiv ist, wie wir sagen. Also die Aktivität sieht man am Rand. Wenn sich der Fleck vom Rand her vergrößert, dann hat er meistens so eine runde Ausbuchtung, die man sieht, weil er da sozusagen zentrifugal wächst. Und wenn man hier eine Dynamik sieht, dann kann man da relativ gut eingreifen und hat auch schneller einen Therapieerfolg.
Dass man vielleicht nicht gleich in Panik verfällt, wenn man einen weißen Flecken entdeckt. Wie unterscheiden sich diese Vitiligo-Flecken von weißem Hautkrebs?
Die Vitiligo ist einfach blasse Haut. Die Haut ist weder rau, noch hat sie Bläschen, noch hat sie Schuppen, noch hat sie Krusten, noch hat sie Rauigkeiten an der Oberfläche. Der weiße Hautkrebs fällt meistens zunächst dadurch auf, dass die Haut rauer wird, also dass sich die Verhornung verändert. Und der weiße Hautkrebs ist oft vorher spürbar, bevor er sichtbar wird. Das sind so kalkspritzerartige Veränderungen der Hautoberfläche, die man sehr gut fühlt. Und einen Vitiligo-Fleck fühlt man gar nicht. Man muss auch sagen, dass die betroffenen Bevölkerungsgruppen auch sehr unterschiedlich sind. Während wir die Vitiligo hauptsächlich bei Kindern und jüngeren Erwachsenen finden, beim Erstauftreten, haben wir den weißen Hautkrebs eher bei älteren Menschen nach dem 60. Lebensjahr, da ja hier die kumulative UV-Bestrahlung, also die gesammelte Sonnenlichtbestrahlung über das ganze Leben, ursächlich eine große Rolle spielt.
Vielen Dank für das informative Gespräch. Ich hoffe, es sind viele aufmerksam geworden auf diese Erkrankung zum Welttag am 25. Juni. Ja, danke.
Vielen Dank und alles Gute.
Ebenso.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.